Wie schafft man es, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 180 Hektar Ackerbau, Schweinehaltung und einer erfolgreichen Direktvermarktung wirtschaftlich und organisatorisch zu meistern? Und das über Generationen hinweg. Ein möglicher Schlüssel? Arbeit teilen, Verantwortung klar definieren und jedem seinen eigenen Bereich überlassen. Genau darüber spreche ich heute mit Ingenieur David Domitz vom Biohof Domitz in Kärnten. Er hat sich auf die Verarbeitung und Vermarktung spezialisiert, vom Getreide bis zum fertigen Brot, und zeigt, wie man durch klare Strukturen, Teamarbeit und unternehmerisches Denken erfolgreich sein kann. Was hinter diesem Konzept steckt, wo die Herausforderungen liegen und was andere Betriebe daraus lernen können, das hören wir jetzt. Lieber David, danke, dass du uns die Zeit schenkst.
Danke für deinen Besuch am Biohof Domitz.
David, am Anfang interessiert uns natürlich sehr, ich habe zuerst eingeleitet, ihr habt einen relativ großen Betrieb, der sehr vielfältig strukturiert ist. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, was ihr macht, im Groben?
Ja, natürlich kann ich es gern beschreiben. Also bei uns stützt sich der Betrieb, ist ein Biobetrieb, und wir haben uns auf den Anbau von Bio-Speisegetreide konzentriert, und in den letzten Jahren ist noch die Bio-Sojabohne vermehrt noch dazugekommen. Stützt er sich im Wesentlichen auf vier große Bereiche. Also die Basis ist bei uns der Ackerbau. Das haben wir jetzt mit den 180 Hektar relativ groß, wobei natürlich nicht alles Eigenflächen sind, sondern auch ein bisschen was, einiges zugepachtet ist. Dann ein großer Bereich ist die Schweinehaltung. Wir haben circa 25 Muttertiere, tun aber alle Ferkel, die wir produzieren, fertig mästen.
Ist ein
geschlossener Betrieb, genau. Mhm. Das Einzige, was wir zukaufen, sind die Jungsauen, die wir selber nicht machen, und den Eber. Mhm. Also, und den Rest, den können wir da im Betrieb fertig mästen und machen. Mhm. Der dritte große Bereich ist die Direktvermarktung vom Bio-Speisegetreide. Also das ist dann Maibart, da bin ich noch drinnen. Und was halt da jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist eben die Verarbeitung vom Soja zu Sojakuchen, Sojaöl und die Lohntätigkeit daraus, also auch für andere Landwirte, Soja zu pressen, zu toasten, zu verarbeiten.
Das heißt, der Soja, den ihr presst, toastet, wird das dann ein Tierfutter oder geht der auch in die menschliche Ernährung? Wie seid ihr da aufgestellt?
Der Grundgedanke war damals so, es hat ein Verbot gegeben von der Zufütterung vom Kartoffeleiweiß, vom konventionellen Kartoffeleiweiß. Ja. Und dann hat der Vater eben Alternativen gesucht, und das war jetzt auch die Sojabohne, weil die bei uns im Anbau recht gut funktioniert, aber die Aufbereitung war noch nicht möglich. Mhm. Und so hat er sich mit anderen Bauern zu einer Arge zusammengeschlossen und da gemeinsam eine Sojaaufbereitungsanlage aufgebaut. Und als vorderrangiges Ziel war es Bio-Eiweiß zu produzieren für die eigene Schweineproduktion. Mhm. So, und in diesem Zuge ist nachher rausgekommen, dass aber das Öl oder der Ölgehalt zu hoch ist in dem Kuchen, den man füttern will. Das heißt, das Schwein würde verfetten, und dann müsste man das Öl rausholen. Mhm. So, und dann des Weiteren hat man dann herausgefunden, okay, wir werden das Sojaöl zuerst pressen und dann toasten, weil dann kriegen wir das Öl in Speisequalität zusammen, weil es nicht hoch erhitzt ist, es ist kalt gepresst, unter diese 42 Grad oder was, und dann kann man es sofort weiterverarbeiten. Das hat dann Lebensmittelqualität. Der Sojakuchen hätte auch Lebensmittelqualität, aber wir haben jetzt noch keine Verwendung gefunden, das irgendwie in ein Produkt oder so weiter einzubauen, bis auf unser Vitalmüsli. Dort setzen wir das ein als Proteinquelle, wo wir das dann auch mit anderen Getreidesorten verbinden und mit einem Apfel süßen. Aber der Hauptbereich, der riesengroße, geht natürlich in die Schweineproduktion und Schweineverarbeitung.
Gut, also wir haben den Getreidebau, wir haben die Schweine und wir haben die Direktvermarktung. Du hast gesagt, ihr habt vier große Bereiche. Was wäre der vierte Bereich?
Der Sojabereich mit der Lohntätigkeit, wo wir dann auch für andere Bauern einiges arbeiten.
Ja, jetzt der du bist ja in eine höhere Schule gegangen und bist dann heim auf den Betrieb gekommen. Du hast die Schulzeit begonnen 2003 und 2008 abgeschlossen. Kannst du uns dann sozusagen, und es hat sich ja dann etwas entwickelt. Ihr habt dein Vater oder die ursprüngliche Familie und dein Vater, ihr habt euch sozusagen gut strukturiert. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Ja, es war ganz lustig. Ich habe damals 2008 noch in Raumberg maturiert und 2009 bin ich dann heimgekommen. Und irgendwie war es so in der Schulzeit schon ganz lustig, weil andere Schüler, die haben sich dann umgeschaut und gesagt, okay, wo wollen sie jetzt arbeiten bis zur Übernahme oder studieren gehen noch dazwischen und haben jetzt irgendwie quasi so eine Zwischenlösung gesucht von der Schule zum Übernehmen oder Einsteigen am Betrieb. Und einmal beim Mittagstisch sage ich zum Vater daheim, so wie schaut's aus, ich will wahrscheinlich auch arbeiten gehen. Und der sagt, oh Maria, wir haben so viel Arbeit daheim, es ist so viel zum Tun, wir haben genug Bereiche, bitte schön, komm heim. Mhm. Und der war mir dann eher am liebsten, also ich wollte eh daheim arbeiten. Und es hat sich nachher gut ergeben. Wir haben damals auch Teilzeitkraft gehabt in der Direktvermarktung.
Also ihr habt zu der Zeit schon Direktvermarktung betrieben?
Genau, also der Einstieg in die Direktvermarktung war mit dem Einstieg in den biologischen Landbau.
Das war 1993, hast du vorher zu mir gesagt, oder?
Genau, mhm. 1993. Für einen Vater war damals entscheidend, weil der EU-Beitritt ist vor der Tür gestanden. Der eigentliche Betrieb war nicht so groß, mit 22 Hektar Acker, 4 Hektar Wiesen, 8 Hektar Wald, mhm. so wie ihn meine Großeltern bewirtschaftet haben. Er hat gesehen, mit den Preisen, die da verfallen werden, durch den EU-Beitritt, es wird sich sein Ziel als Vollerwerbsbauer einfach nicht mehr ausgehen. Er hat da Alternativen gesucht, er hat Lösungen gesucht. Der konventionelle Betrieb war für ihn auch nicht das Richtige. Der Biobetrieb, das hat ihn mehr angesprochen, auf größere Fragen nachher einzugehen und dort das weiterzuentwickeln. Und man hat dann damals nicht so die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel jetzt gutes Speisegetreide beim Lagerhaus zu einem super Preis abzukippen. Man hat da einfach den konventionellen Preis gekriegt. Mhm. Und das war dann halt auch zu wenig. Und deswegen ist mit dem Umstieg auf Bio auch die erste Mühle und der erste Backofen angeschaffen worden. Und dann hat man da Brot gebacken aus dem eigenen Getreide mit der ganz simplen Rechnung. Wenn ich jetzt einen Bio-Roggen anbaue, und derzeit kriegen wir ungefähr 400 Euro die Tonne. 4 Tonnen in einem normalen Durchschnittsjahr kriegen wir aber. So ist ein Umsatz von 1600 Euro. Mhm. Wenn ich das jetzt aber zu Brot verpacke, wo haben wir jetzt einen Durchschnittspreis von, wenn jetzt Wiederverkäufer und der Hof zusammennehmen, wenn wir ungefähr bei 5 Euro brutto sein. Und die kriege ich ja von 1 Kilo Roggen, weil ja Wasser dazu kommt, ein bisschen Kleie wegfällt, auch ungefähr 1 Kilo Brot aus. Mhm. Habe einen Umsatz von 20.000 Euro. Mhm. Am gleichen Hektar. Mhm. Kann aber mit dem eine Arbeitskraft zahlen oder meine Arbeitskraft gut zahlen. Und dieser Gedanke war damals so simpel und ist auch heute noch für mich sehr entscheidend, weil nur so kriege ich diese Wertschöpfung und zum Schluss auch diese Wertschätzung auf den Betrieb.
Ja, aber das werden wir nachher eher noch reden, weil ihr habt ja einen sehr intensiven Austausch auch mit der Kundschaft. Und das ist ja fordernd, aber andererseits auch sinngebend oder auch was Schönes, oder? Man kriegt ja auch viel zurück.
Also natürlich sind da größere Herausforderungen, also als wenn du jetzt ein Futtermittel produzierst, das du ablieferst oder wo du quasi anonymer bist am Markt. Mhm. Wir haben ja sehr intensiven Kontakt, auch nicht zu jedem Kunden, weil wir auch sehr viel mit Wiederverkäufern zusammenarbeiten. Aber zum Schluss muss man halt schon sagen, dass es sehr oft bei uns ankommt, dieser Satz, sehr schön, dass ihr das macht, mhm. dass ihr euch das antut, dass wir da so gute Produkte aus Kärnten kriegen und dass ihr euch diese Arbeit untereinander auch gut aufteilt und dass das gut funktioniert. Also das ist natürlich, da geht dann das Herz auf. Ja. Also das muss man sagen am Ende vom Tag, wenn man das nie hört, also könnte man das gar nicht vorstellen, nur ein Grundprodukt abzuliefern und dann tust du vielleicht mit dem Abnehmer noch streiten über den Preis mhm. und du erfährst dann auch keine Wertschätzung. Mhm. Also da ist es echt für mich so schön, dass man das einfach hört und mitkriegt und spürt.
Also Wertschätzung und Wertschöpfung liegt relativ eng beieinander bei euch, oder?
Ja, es kann auch nicht sein, gell? Weil es kann auch, wenn man das falsche Produkt hat oder wenn man es nicht gut vermarktet, ist ja bei mir persönlich, ich habe ja auch sehr viel lernen müssen, weil von der Grundstruktur bin ich ja eigentlich kein guter Vermarkter, weil ich rede nicht so gern mit den Leuten, ich bin nicht so gern unter Leuten, also dieser Smalltalk, das steht mir nicht so.
Aber nicht, merkt man aktuell
ja,
nicht.
Also ich tue mir in solchen Situationen, oder zum Beispiel, wenn jetzt ein Bus kommt, tue ich mir viel leichter, da 2 Stunden den Leuten was zu erklären, als mit jedem Einzelnen da ins Gespräch zu gehen, ins Gespräch zu kommen. Und das muss man halt auch lernen, dass man da, vielleicht auch, wenn man nicht so, was der zum Beispiel, dieses Reden oder dieses Vermarkten am Markt ist ja oft sehr entscheidend, dass man ins Gespräch kommt, dass man den Kunden zubeholt, diese Traubenbildung, dass man das schafft, dass man ein bisschen einen Umsatz zusammenkriegt. Das ist mir, fällt mir nicht so leicht. Also ich rede oft leichter mit Wiederverkäufern, wo man dann ein Regal bestückt, wo man dann einfach flott sind in der Produktion, in der Auslieferung und wo einfach die Abwicklung ganz gut hinhaut.
Okay.
Deswegen habe ich auch einen Marktfahrer und Verkäuferinnen im Abhofladen, weil die das einfach besser kennen als ich.
Ja, zu dem kommen wir eher noch. Ich würde jetzt gern, du hast vorher ein Wort gesagt, dass ein Konsument zu dir gesagt hat, es freut ihm, dass ihr eure Aufgaben so gut verteilt habt am Betrieb. Kannst du das ein bisschen darstellen? Wo liegen die Schwerpunkte deines Vaters? Wo denn deine Schwerpunkte?
Als ich heimgekommen bin auf dem Betrieb, war das natürlich alles noch nicht so groß und nicht so stark gewachsen und wir haben am Anfang sehr viel zusammengearbeitet. Also es war, hat sich aber schon auskristallisiert, weil er ist ja schon der Bauer da am Betrieb, es ist sein Betrieb und ich arbeite da mit als Sohn. Leider bin ich in der falschen Branche, das heißt, ich muss wirklich mitarbeiten als Sohn. Und das war aber so, dass immer der Vater dann auch das Heft in der Hand gehabt hat und die Vermarktung war schon da, natürlich auch nicht in der Größenordnung, aber es war schon was da, wie ich heimgekommen bin. Und es war schon eine sehr gute Basis da. Also es waren Produkte da, es waren Etiketten da, es war sogar eher ERN-Code drauf, was man vielleicht sagen kann, okay, ist eh nicht so wichtig, aber für mich ist es sehr wichtig. Es waren Kunden da, es war Struktur da und auf dem hat man aufbauen können. Und wir haben dann gemerkt, okay, ich kann mich da eigentlich besser einarbeiten. Er muss sich um das nicht mehr so viel kümmern. Er kann sich mehr um seine Bereiche wie Ackerbau und Schweinehaltung kümmern. Soja ist ja dann 2013 so circa dazugekommen.
Das war das vierte Baustein dann.
Genau, ja, das war 5 Jahre nach meinem Dings. Das hat er nachher aufgebaut. Und ich habe da diesen Vermarktungsbereich eigentlich sehr gut und sehr fein ausarbeiten können. Und so haben wir das bis jetzt dann auch sehr klar geregelt. Also wir arbeiten derzeit nicht zusammen. Also jeder hat seine Mitarbeiter. Wobei ich das sehr spannend finde. Das war ein spannendes Learning. Weil zum Beispiel in der Landwirtschaft hat er einen Mitarbeiter.
Ja.
Und bewirtschaftet gemeinsam mit diesen diese 180 Hektar. Macht da noch ein bisschen mehr für großes Gastronomieunternehmen, einige Hektar. Und ich habe in der Vermarktung aber 6 Mitarbeiter. Und wir machen circa den gleichen Umsatz.
Okay.
Dafür ist aber in seinem Bereich das Anlagevermögen, also die Maschineninvestitionen, viel höher als in meinem Bereich.
Okay.
Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist halt einfach so. Also wir haben viele kleinteilige Arbeitsschritte, bis wir dann zu unserem Produkt kommen. Und er kann halt sehr viel mit den Maschinen und einem Mitarbeiter lösen.
Das heißt aber auch, kaufst du das Produkt von deinem Vater ab jetzt oder wie habt ihr euch da wirtschaftlich strukturiert?
Ja, wir haben das echt ganz klar so geregelt, dass ich das Getreide von meinem Vater abkaufe. Es gibt ja dann Marktpreise zu dem Zeitpunkt, wenn die Ernte ist. Das ist immer ein bisschen Verhandlungsgeschick, Verhandlungstaktik, wo man sich dann genau einigt. Aber grundsätzlich ist es so, wir verrechnen die Leistungen. Es ist so, dass ich das Getreide erst da ein bisschen später zahle. Dafür zahle ich halt andere Leistungen, wie zum Beispiel die Stromrechnung oder sowas, geht dann über meinen Betriebszweig und wir tun das dann gegenrechnen. Ganz genau auf den Euro machen wir es nicht. Aber es ist schon gut, weil es sorgt für Klarheit. Jeder sieht dann in seinem Bereich, okay, wo habe ich vielleicht auch Probleme? Wo läuft es gut? Wo muss ich Stellschrauben verdrehen? Und es ist dann auch irgendwie klarer in der Struktur, weil man weiß mal, okay, man hat das gezahlt, der andere muss auch mit dem auskommen, wie er wirtschaftet, so wie das am Markt halt ist. Und ich muss mit meinen Umsätzen, mit meinem Wareneinsatz und so weiter auch umgehen können und auskommen. Und am besten, wenn am Ende nicht nur die Löhne gezahlt sind, nicht nur die Investitionen gezahlt sind, sondern auch für mich selber, was übrig bleibt.
Okay. Reden wir jetzt ein bisschen über deinen Bereich bis hin zur Direktvermarktung von den Produkten, bis hin zur Vermarktung und auch vom Personal. Kannst du uns das jetzt grob einmal, also du bekommst das Getreide, kaufst es von deinem Vater ab, beziehungsweise beziehst gewisse Produkte auch von extern. Die werden dann verarbeitet, teilweise bis hin zum Brot oder auch bis hin zum Müsli, wenn ihr jetzt andenkt, das eiweißreiche Müsli, wo sogar die Sojabohnen oder Sojakuchen drinnen ist. Und dazu brauchst du Personal. Beschreibst du uns das jetzt einmal, was du alles für Schienen machst? Erstens, zweitens, Schweinefleisch, ist das auch ein Direktvermarktungsprodukt bei euch oder nicht? Und wie ist das eingebunden?
Da frage ich vielleicht meinen zweiten Punkt an, weil der ist kürzer. Schweinefleisch ist bei uns derzeit kein Thema. Wie der Vater das umgestellt hat auf Bio, hat er beides gemacht, Getreide vermarktet und Fleisch vermarktet. Und man hat dann gesehen, okay, in zu vielen Bereichen wird es dann schwierig. Also man muss ja dann überall Hygienestandards einhalten, man muss Räume schaffen, man muss Investitionen tätigen, es muss einer taugen. Und der hat dann gesehen, okay, im Getreide, da fühlt er sich wohler, hat dann das Fleisch vermarkten lassen. Wir haben es dann vor ein paar Jahren noch einmal ein bisschen probiert, aber es war dann schwierig, einen Fleischhocker zu finden, der biozertifiziert ist, der das machen will. Und deswegen machen wir das derzeit überhaupt nicht. Mhm. Ich habe schon Dauerwaren bei uns im Hofladen, aber von einem anderen Bauer da aus der Nähe. Der hat selber daheim die Schweine, der tut das selber schlachtigen, alles verarbeiten. Und der liefert mir dann die fertig abgepackte Ware, dass wir da Schweinefleisch auch mit anbieten können. Aber das nicht vom eigenen Hof. Das hat derzeit einfach Gründe aus Kapazität, aber auch aus der Logistik außer. Mhm. Es ist ja so, wenn du jetzt einmal dann produzierst, dann musst du es ja auch verkaufen, weil irgendwann verdirbt es ja auch. Und deswegen ist es derzeit kein Thema. Vielleicht kommt es einmal in Zukunft, weil das Rohprodukt, das Schwein, ist ja da.
Und das ist also wertvoll.
Ist wertvoll. Wir können das ja auch weiterverarbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich habe derzeit auch keine Luft, mir da irgendwie Gedanken zu machen oder wen zu suchen. Also ich bin derzeit mit der Vermarktung, mit den Projekten, die wir jetzt haben, zum Beispiel den Hofladen, den wir bald umsetzen möchten, einfach auch eingedeckt mit den Umsätzen.
Dann bleiben wir.
Die Umsetzungen, die ich machen möchte, ja.
Dann bleiben wir im Getreidebereich, Ackerbaubereich, mit diesen Früchten. Was magst du daraus?
Ja, du hast zuerst angefangen mit den Mitarbeitern. Also bei uns ist es grundsätzlich so strukturiert, dass wir 4 Mitarbeiterinnen in der Produktion haben. Die kommen immer Montag bis Freitag, immer vormittags. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir am Anfang Mitarbeiter gesucht haben oder Mitarbeiterinnen. Und es haben sich vermehrt junge Frauen beworben, die Kinder daheim haben. Und die gesagt haben, ja, sie können am Vormittag kommen. Und das war für uns eigentlich eh ideal, weil wo man das Getreide jetzt produziert, ist ja nicht relevant. Ob ich das am Vormittag mache oder am Nachmittag mache, ist ja egal. Es ist ja beständig, nicht? Und weil die Backstuben und so weiter, das hat sich erst später entwickelt. Die machen eigentlich meine ganze Produktion von Absackeln, Etikettieren, Kommissionieren, den Abhofverkauf, dazwischen eine Produktion. Und dann haben wir noch unseren Bäcker, der ist seit 9 Jahren jetzt am Betrieb. Insgesamt seit 10 Jahren haben wir die Backstube da am Hof. Das war damals ein bisschen aus einer Not heraus, weil wir haben mit einem Bäcker zusammengearbeitet am See. Mhm. Der hat für uns einige Jahre gebacken, ich glaube über 15, wenn ich mich alles täusche. Der ist dann in Pension gegangen und wir haben keinen adäquaten Ersatz gefunden, der für uns das in Lohn weitermachen würde. Und dann haben wir gesagt, ja passt, wir suchen zuerst einen Bäcker. Und wenn wir einen Bäcker finden, dann bauen wir Backstuben.
Okay.
Und das war echt so, dass wir ausgeschrieben haben und das haben sich damals einige gemeldet vor 10 Jahren. Das war ungefähr so um die Zeit im Frühjahr. Und einer war dabei, der war sehr spannend. Und dann haben wir gesagt, ja super, dass du kommen magst, aber wir haben noch keine Backstube. Mhm. Er ist dann derweil woanders hin arbeiten gegangen. Wir haben derweil die Backstube gebaut und Anfang Oktober 16 nachher aufgesperrt. Genau, ist er eingezogen. Am Anfang war es sehr schwierig, weil das Brot war nicht gut, der Sauerteig war nicht gut, das hat sich erst entwickeln müssen. Und boah, das ist richtig zerfallen und das hat sich dann mit der Zeit, hat sich dann eingestellt. Er war schon ein guter Bäcker, aber hat auch erst reinkommen müssen. Und dann haben wir einen Fernsehauftritt gehabt und ein Hoffest, eine Einweihung von der Backstube und dann hat er gekündigt.
Oh weh.
Also dann ist das auseinandergegangen und dann haben wir irgendwie eine Annonce geschalten in einer kleinen Zeitung und dann hat sich der jetzige Bäcker beworben und der ist jetzt auch seit knapp 9 Jahren da und das funktioniert sehr gut. Also der hat das super im Griff, der kümmert sich auch um den Sauerteig, um die Bestellungen und das passt irgendwie so super. Jetzt heißt Radl, er arbeitet immer Montag bis Freitag. Aber da macht er seine 40 Stunden. Mhm. Wir haben Wochenende frei. Mhm. Und das passt irgendwie so zusammen, weil wir haben auch einen Bioladen im Völkermarkt. Der hat 3-mal die Woche offen. Mittwoch, Freitag und Samstag.
Wir haben einen oder du bist Teil eines Bioladens?
Wir sind Teil. Also es ist ein Verein. Mhm. Dort sind derzeit 15 Biobauern beteiligt, die dort diesen Bioladen betreiben. Und wir sind halt Brot- und Getreidelieferanten.
Okay.
Dann fahren wir 3-mal die Woche auf den Markt. Das ist immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also auch unter der Woche immer in Klagenfurt.
Du fährst oder fahren deine Mitarbeiter?
Nein, ich habe Gott sei Dank einen Mitarbeiter, einen Marktfahrer, der ist selber schon ewig lang auf dem Markt, hat selber eigenständiger Marktwagen einmal beschickt, hat es dann aufgehört, hat dann gemerkt, dass wir wen suchen, weil unser alter Marktfahrer ist in Pension gegangen. Und das hat jetzt, ich glaube, das seit 5,5 Jahren, dass er das jetzt macht und wird das auch noch bis zur Pension, also ungefähr 5-6 Jahre noch machen. Und das läuft richtig gut, weil er kommt in der Früh her, schnappt den Lieferwagen, ladet das Brot ein, was der Bäcker in der Nacht herrichtet, fährt mit dem Marktwagen auf den Markt, verkauft.
Aus dem Wagen, heraus oder baut sie dann was auf?
Vor Ort, also wir haben einen Anhänger, einen Verkaufsanhänger, den er dann aufbaut. Und wir haben den großen Vorteil, was wir zum Beispiel das Getreide oder das Müsli im Anhänger lassen können. Also das meiste von den Produkten bleibt immer im Wagen, das tut dann nur nachschlichten, was ausgeht. Und das Brot wird halt täglich frisch eingerammt und beschickt und verkauft.
Okay. Du hast mir vorher was Spannendes gesagt, wenn euer Bäcker auf Urlaub ist, dann gibt's 14 Tage einmal kein Brot. Und das muss man natürlich auch kommunizieren, oder, den Kunden. Wie geht's da damit? Und du hast da eine klare Rechnung mir vorher erklärt, warum du das so machst.
Ja, es ist so, dass ein Bäcker einen gewissen Jahreslohn hat und der ist ja nicht so wenig durch die Nachzuschläge und so weiter. Und es war eigentlich am Anfang eigentlich eine rechnerische Geschichte, weil es ist günstiger, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt diese 25 Tage, die er Urlaubsanspruch hat, dass er nicht da ist, 1 bis 2 Wochen Krankenstand. Wenn man das einrechnet, ist es nicht so teuer und nicht so aufwendig, als wie wenn man das ganze Jahr einen zweiten Bäcker einfach mitzieht. Weil den müsste man ja haben. Weil wir haben ja insgesamt 8 verschiedene Brotsorten und 20 Gebäcksorten.
Okay.
Und es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach wen anrufst und du hast eine Aushilfe und der kann den 1:1 ersetzen. Ja. Der muss ja drin sein im Prozess. Das muss ja im Ablauf drin sein. Zweitens ist dann auch so, dass die Backstuben gar nicht reicht für 2 Bäcker. Also wir haben jetzt einen Ofen, einen Elektroofen, der ist genau für 50 Kilo ausgerichtet. Und es ist genau so, dass auch Arbeitskraft das wirken kann, herrichten kann, einschießen kann, dazwischen nachher die nächste Partie herrichtet. Also da hätte jetzt ein zweiter vom Arbeitsablauf gar keinen Platz. Da müsste man die Backstuben wieder vergrößern. Und das Dritte, was eigentlich ist, wovor ich mich derzeit eigentlich scheue, ist, man müsste einfach mehr Umsatz machen, um diesen zweiten Bäcker auch zu zahlen. Und ich möchte es eigentlich derzeit
nicht. Das passt ins Radl nicht rein. Mehr Umsatz machen wäre ja verbunden mit mehr Marktplätze zu beschicken dann, mehr
auszufahren. Ja, oder mehr Wiederverkäufer. Und ich glaube, das geht dann einfach nur mehr über den Preis.
Okay.
Den ich derzeit nicht bereit bin nachzugeben, weil einfach die Kosten in den letzten paar Jahren dermaßen stark gestiegen sind, auch bei den Lohnkosten, wo wir das auch stark merken. Und da brauche ich einfach meinen gewissen Preis. Und wir sind ja derzeit, ein Problem ist ja derzeit, also wir sind ja preislich auch beim Brot schon sehr hoch. Und ich traue mir jetzt auch nicht mehr weiter auf, halt zu steigen. Gell? Aber ich brauche halt einen gewissen Preis, damit ich den Mitarbeiter zahlen kann, damit ich das Getreide zahlen kann. Strom kostet was, wenn ich Investitionen habe oder wenn was kaputt wird. Und da muss man einfach schauen, wie kommt man kalkulatorisch gut zusammen.
Kommst du sozusagen, es gibt ja oft so beim Spar oder beim Billa so regionale Ecken, bist du da auch irgendwo drinnen oder sagst du bewusst, na, den Weg gehe ich nicht, weil das kostet, da muss ich preislich so stark nachgeben. Wie ist das?
Also es ist so, dass Handelspartner, größere, so wie Spar oder Billa, eigentlich sehr gute Partner von uns sind. Jetzt auch weniger im Brotbereich, mehr im Mehl- und Getreidebereich. Und beim Brot ist es so, wir haben derzeit nur Kapazität am Montag, dass wir 3 Geschäfte da in der näheren Umgebung beliefern mit ungefähr 60, 70 Kilo Brot. Mehr geht sich derzeit gar nicht aus, weil wir ja die eigenen Marktstände, den eigenen Apo-Verkauf, den Bioladen gern gut versorgen möchten. Und natürlich dort auch ein anderer Preis zu erzielen ist, als wenn ich das dem Wiederverkäufer liefere. Deswegen, da muss man schon ein bisschen nachher auch Prioritäten setzen, schauen, wo kann ich ein bisschen mehr verdienen, damit sich das alles ausgeht. Und Gott sei Dank ist die Struktur so, dass wir mit dem Hof, Markt, Bioladen, den Bäcker super auslasten und am Montag, wo kein Markt ist, wo kein Bioladen ist, uns die Geschäftler noch ein bisschen was abnehmen, damit man das feiner auslasten kann.
Wie viel verlierst du ungefähr, wenn du einen Abnehmer lieferst? Sagen wir um 30% tiefer. Du brauchst mir nicht genau sagen. Ich weiß, ja, das ist ein heikles Feld.
Ich habe jetzt eher gelacht wegen dem Wort verlieren, weil meine Kalkulation ist anders.
Okay.
Es ist auch von der Standesvertretung so, dass man immer auf den Obhofpreis umkalkuliert und dann von dem ungefähr 20% nachlässt. Mhm. Und diese Rechnung ist für mich einfach grundlegend falsch.
Okay.
Grundlegend falsch. Weil meine wichtige Rechnung ist der Wiederverkäuferpreis. Der ist entscheidend. Also wenn ich jetzt dem Wiederverkäufer was liefere, dort muss ich schon was verdient haben.
Ja.
Und dieser Aufschlag auf den Obhofpreis, den muss ich ja trotzdem machen, weil es muss ja wer im Geschäft bei mir stehen. Ich muss den Raum haben, ich muss eventuell Miete oder einen Kredit zahlen, ich muss Strom zahlen, den Mitarbeiter zahlen, Mitarbeiterin zahlen. Und eigentlich muss ich dort beim Wiederverkäuferpreis, dort muss schon eine Spanne drin sein.
Mhm.
Weil das, was ich dann, diese Arbeit, die ich habe im Verkauf, da muss ich ja trotzdem, oder auch wenn ich selber drinstehe. Das ist ja für mich das Nächste gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Kurs gemacht, Direktvermarkter. Und dort ist mir das echt sauer aufgestoßen und heuer war der Arbeitskreis da und dort habe ich das auch nochmal betont, weil bei uns wird ja gelehrt, mit einem Stundensatz, all inklusiv, vom Landwirt 15 Euro.
Mhm.
Und von dem muss er leben, muss er Sozialversicherung zahlen, muss er Risiken abdecken und da sage ich, Leute, der Facharbeiter kostet mir 25 Euro in der Stunde. Wenn ich das ehrlich abrechne, mit Nettolohn, Bruttolohn, Lohnnebenkosten, 13., 14., Krankenstand, Urlaub, wenn ich das abrechne, komme ich auf 25 Euro. Und das ist der Mindestansatz, den ich für meine Arbeit ansetzen muss. Und eigentlich müssen wir 5 Euro dazu rechnen, also 30 Euro, weil ich ja ein Risiko habe, weil ich ja eine leitende Funktion habe, weil ich dann auch das Ganze überwachen muss. Also mit 15 Euro Da rechne ich gar nicht. Also 25 Euro ist einmal der Mindestansatz, die stundenweise da einrechnen muss und eigentlich für mich 30 Euro, eben um diesen Risikopuffer zu haben.
Mhm.
Und haben sie einmal geschaut vom Arbeitskreis, na, wahrscheinlich eh nicht so schlecht. Gell? Und da, deswegen ist auch so, dass so Marktteilnehmer oder Mitbewerber dann auch zu mir kommen, boah, David, eigentlich bist du schon teuer, gell? So im Vergleich. Gell? Dann sage ich, nein, ich bin nicht teuer, ich rechne. Klingt jetzt vielleicht bisschen überheblich, aber ich tue mir das einfach an, ich setze mich hin, ich rechne auch das Lieferauto ein, ich rechne auch die Zeit, was ich im Lieferauto drinnen bin, und ich muss einfach alle Kosten da reinpacken, weil am Ende vom Tag muss einfach was übrig bleiben. Es muss einfach von dem, was ich da tue, was bleiben. Mhm. Weil sonst brauche ich es nicht machen.
Ja.
Sonst kann ich das Getreide oder kann der Vater das Getreide am Ende von der Ernte abliefern und sagen, passt, das war's.
Ja.
Aber weil sich das ausgeht und weil wir das machen können, haben wir da einen super Betriebszweig aufbauen können, der eigentlich sehr gut läuft.
Du fährst ja nicht nur auf den Markt, sondern du vertreibst ja auch übers Internet, sage ich einmal. Man kann, findet dich, all deine guten Produkte und man kann sie bestellen. Erklärst uns das ein bisschen und was bedeutet das? Die Schiene wird es ja noch nicht ewig geben, oder ist das schon sehr lang?
Also das Internet oder der Online-Shop, jetzt sind wir gerade im Aufbau von einem neuen Online-Shop, hat für mich eine sehr geringe Bedeutung, weil ich habe das Problem, ich habe sehr hohes Gewicht bei meinen Produkten und einen sehr geringen Warenwert.
Mhm.
Also ich beneide immer den Sonnentor, weil der hat immer sehr wenig Gewicht und sehr hohen Preis. Also der tut sich viel leichter beim Verschicken. Das passt bei mir einfach nicht so zusammen. Also uns geht es viel besser, wenn wir zum Beispiel Wiederverkäufer in ganz Kärnten beliefern. Also da sind wir mittlerweile in 160 Geschäften in ganz Kärnten vertreten. Und dort ist es viel leichter, dort das anzufahren, dass der Kunde dort umkommt, das Produkt holt, als wir das verschicken. Mhm. Weil das einfach mit den Porto-Kosten, mit dem Warenwert nicht so gut zusammenpasst.
Mhm.
Wir bieten es an, wir machen es. Also man kann bei uns von ganz Österreich aus bestellen. Man kriegt da das Produkt innerhalb von ein paar Tagen, haben zugeschickt, wenn wir das da auf Lager haben. Aber dieser Bereich, habe ich gemerkt, da kommen wir nicht weiter.
Also und trotzdem das ist nicht investierst Schiene. Du dort aber jetzt, weil du gesagt hast, die Homepage wird erneuert oder ihr
macht das Neues. Ja, ich möchte es einfach professioneller machen. Die Investitionskosten sind jetzt auch nicht so hoch. Gell? Also reden wir jetzt von 1.400 Euro netto für den Online-Shop. Mhm. Dann kommt aber keine monatliche Miete dazu, weil der gehört mir. Der hat mir ein Grafiker, ein Softwareentwickler gebaut.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so aufwendig. Gell? Aber dafür ist dann der Bezahlvorgang geregelt. Ich kriege dann das Geld früher, weil jetzt muss ich immer noch die Rechnung zuschicken, auf den Bezahleingang warten und dann schicke ich es erst los. Es ist natürlich ein höherer Verwaltungsaufwand. Und dann hoffe ich, dass das um einiges einfacher funktioniert. Und also, vielleicht geht es dann auch besser. Mhm. Kann ja auch sein. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Ansatz derzeit, sondern ist der noch besser. Aber grundsätzlich ist schon das Problem mit dem hohen Gewicht und wenig Warenwert.
Wie jetzt reden wir ein bisschen über deine Mitarbeitenden. Wie kommunizierst du mit ihnen? Wie tauscht ihr euch aus? Wie sehr profitierst du von ihnen? Wie sehr musst du Chef sein?
Ja, es ist unterschiedlich. Grundsätzlich setzt es schon so an, dass die Leute in Eigenverantwortung arbeiten. Mhm. Also wenn man jetzt hergeht, so wie der Marktfahrer, für den ist klar, dreimal die Woche auf dem Markt, dann soll er da sein, dann muss er auf dem Markt sein, macht seine Arbeit. Für den Bäcker ist es auch relativ klar, er kriegt die Bestellungen, er weiß, was er zusammenwiegen muss und was nächsten Tag in der Früh fertig sein muss. Und bei den Mitarbeiterinnen, die in der Produktion sind, dort ist es dann ein bisschen anders, weil die arbeiten ja sehr viel zusammen. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass jeder eine gewisse Aufgabe in der Woche hat. Mhm. Also zum Beispiel eine Mitarbeiterin haben wir, die macht bei uns das Granola-Müsli. Mhm. Das sind ein bis zwei Vormittage in der Woche. So, da war sie muss schauen, dass die Produkte zusammengewogen sind, dass die Bäckerei benannt ist, dass sie das herrichtet und auch immer schaut, dass genug da ist. Mhm. So, dann haben wir zwei Mitarbeiterinnen, die im Verkauf sind, aber die wechseln sich ab, weil ich habe nicht so viel im Verkauf ab Hof, die tun nebenbei auch noch kommissionieren. Mhm. Und mit einer zweiten, die dann in die Produktion geht, also absackeln, herrichten, und dann wechseln sie sich jede Woche ab, falls einmal eine Urlaub ist oder falls eine ausfällt, dann weiß die andere auch Bescheid. Mhm. Dann muss sie da auch nicht einspringen. Und die vierte, die weiß ganz genau so, an dem Tag ist zum Etikettieren, auf dem Tag ist das zu machen. Also diese Strukturen sind ziemlich klar geregelt. Mhm. Wie sie es dann machen, ob sie das früher machen oder das später machen, das ist mir dann egal.
Okay.
Es ist nur wichtig, dass Mittwoch und Freitag sind meine Ausliefertage, dass dann diese Bestellungen, die ich zu dem Tag mitnehmen muss, fertig sind. Ob sie das eine jetzt vorziehen, das andere später machen, das mag ich auch nicht eingreifen. Ich mag auch nicht, dass mir dauernd wer sagt, das muss so machen und das muss so machen, da verliere ich auch die Freude. Aber so diese Grundstrukturen, die sind besprochen, das sind vergeben und das funktioniert im großen Teil immer sehr gut. Mhm. Und ich greife dann ein, wenn ich merke, okay, aha, da gehen wir jetzt in eine falsche Richtung. Das funktioniert jetzt auch nicht so gut, aber da habe ich auch viel dazulernen müssen in den letzten Jahren. Also zuerst war ich noch so ein bisschen mehr cholerisch. Mhm. Und mittlerweile habe ich gemerkt, ich komme viel weiter. Erstens bin ich jetzt nicht so der cholerische Typ, aber es war halt einfach, weiß ich nicht warum, war halt einfach so, habe ich mir Gott sei Dank ein bisschen abgewöhnt. Wenn ich so nachfrage, da komme ich viel weiter. Also, aha, warum macht sie das jetzt so? Aha, warum macht sie das jetzt so? So, und dann kann man sich selber jetzt erklären. Und oft merken sie dann selber schon, aha, ja, vielleicht wäre es sogar anders gescheiter. Mhm. Wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber draufkommt, ist es natürlich noch einmal besser für das ganze Gefüge, als wenn ich sage, du musst das jetzt so machen. Das funktioniert auch für mich nicht gut.
Gibt es Arbeitsbereiche, wo du sagst, die möchte ich nicht abgeben, die sind extrem wichtig, dass ich die Mobilität, das wird der wirtschaftliche Bereich wahrscheinlich sein.
Ja, also ist sehr lustig. Ein paar Sachen kann ich sehr gut abgeben, so wie den Verkauf oder so wie die Produktion. Aber diese Übersicht oder zum Beispiel Überweisungen oder auch was ich jetzt auch mache, ist das Ausliefern zweimal in der Woche. Also das mache ich schon gern, weil dann bin ich oft beim Kunden. Mhm. Dann kriege ich mit, was dort passiert. Ich kann dann auch noch einmal die Letztkontrolle machen von der Bestellung, weil ich kontrolliere dann, was ins Auto reinkommt oder ob irgendeine Fehler passieren oder zum Beispiel, wenn Fehler öfters passieren, dass man dem dann nachgeht. Wie kann man das vermeiden? Also es sind schon ein paar Bereiche. Und vielleicht kann ich so als Tipp mitgeben, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen. Ich habe halt eher geschaut, dass wir Arbeiten abgeben, die sehr regelmäßig sind. Mhm. Es ist eher schwierig, Arbeiten abzugeben, die unregelmäßig sind oder die viele Fragen aufwerfen, weil dann ist es besser, du machst es selber. Weil du hast meistens die ganzen Informationen, Mitarbeiter haben ja nicht immer alle Informationen, weil die sind nicht immer am Telefon, wenn ein Kunde anruft oder wenn es Probleme gibt oder wenn man was Neues entwickeln will, dann hast du selber das alles im Kopf. Mhm. Und da ist es gescheiter, wenn man so unregelmäßige Sachen eher selber macht. Natürlich, wenn es einem taugt, wenn es einem nicht taugt, ist eh was anderes. Aber dass man Sachen, die regelmäßig sind, weil dann muss man auch nicht immer alles neu erklären, dann hat man weniger Standzeiten und dann ist man mehr im Fluss.
Mhm. Wie entsteht bei dir Innovation? Bringst du die Innovation mit, wenn du wohin fährst und redest mit deinen Abnehmern? Bringt dir dein Marktfahrer wieder was zurück und sagt, hey, könnte man nicht in die Richtung auch denken? Wie entsteht sowas?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es kommen, manchmal kommt gar nichts. Da arbeitet man ja einfach so dahin, ohne irgendwas Neues. Und manchmal ist es so, dass von drei Seiten, einmal kommt der Bäcker, einmal kommt der Kundschaft, einmal kommt der Mitarbeiterin, die sagt, man kennt man das nicht so oder kennt man das nicht so oder da hätten wir eine Idee für ein neues Produkt.
Mhm.
Das ist irgendwie ganz individuell. Also da kann man sich, weiß ja nicht, oft ist ja auch so lustig, fallen mir Sachen ein, so wie jetzt bin ich vor 17 Jahren am Hof, die wir seit 16 Jahren jetzt so gemacht haben, die eigentlich aber ein Blödsinn waren.
Mhm.
Und ich hätte diesen Gedanken aber gern schon früher gehabt, aber ich habe ihn nicht gehabt. So wie zum Beispiel, wir machen so eine Mischung beim Buchweizenmehl,
mhm.
das Hardenmehl grob.
Ja.
Da haben wir in der Mühle immer zuerst gemahlen und dann haben wir im ersten Sieb das Feinmehl aber gehabt und beim zweiten den Grieß.
Mhm.
Und dann war es so, dass wir das halt vermischt haben und abgefüllt haben und verkauft haben. So, irgendwann denke ich mir, boah, ich kann ja den Sieb tauschen. Dann habe ich den groben Sieb als erstes reingetan, dann ist dann alles vermischt schon runtergekommen und dieser Arbeitsschritt, das ist Vermischen, ist nachher weggefallen.
Mhm. Mhm.
So, aber das sagt ja keiner, nicht? Mhm. Oder dir selber fällt es ja auch nicht gleich ein, nicht? Und das mhm. kommt halt nachher beim Touren, ist natürlich auch wieder lustig, wenn man dann draufkommt, okay, es darf da was besser gehen oder man könnte da was vereinfachen. Und so sind halt so kleine Sachen, wo man sich dann halt weiterhandelt. Und so wie jetzt, was wir jetzt auch vorhaben, ist einen neuen Hofladen zu bauen. Das ist über die letzten Jahre gewachsen, weil wir haben im jetzigen Hofladen, das ist ein Kompromiss aus Kommissionierungs- und Verkaufsraum, aber eigentlich haben wir dort schon viel zu wenig Platz. Also wir haben schon überall Zwischendecken eingezogen und mhm. dort was eingebaut. Und jetzt müssen wir einfach den Schritt nach außen gehen, außer aus der Dehn und ein neues Gebäude aufstellen. Und für mich das Spannende war, ich habe ja 2024 schon eine Bauverhandlung gehabt für ein größeres Projekt. Das war mit Hofcafé. Hofladen mit Hofcafé, mit einer großen Küche, Produktion.
Mhm.
Hab dann eineinhalb Jahre haben wir dann umgetan mit den Einsprüchen, mit Gutachten, bis wir dann die Genehmigung gehabt haben. Und leider hat sich aber die Kostensituation im Bau der letzten Jahre so stark verändert. Wir haben zuerst kalkuliert mit circa 1,2 Millionen. Wie dann alles genehmigt war und vor Weihnachten habe ich dann das letzte Angebot gekriegt, waren wir dann bei 1,8.
Mhm.
Und da habe ich gewusst, das geht sich nicht aus. Also mit unserer Betriebsgröße, mit der Struktur, mit den Umsätzen, die wir haben, dann Gastronomie hat sich ja auch stark verändert in den letzten Jahren. Das ist ja nicht mehr so wie vor 8 Jahren, wo wir das halt gedanklich auch planen haben angefangen. Und deswegen habe ich mir jetzt entschieden, ein kleineres Projekt ohne Gewerbe, ohne Gastronomie einzureichen. Da sind wir jetzt gerade im Genehmigungsverfahren, das ist gerade bei der Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir heuer im Herbst mit dem Bau starten können.
Wie ist vom Gefühl her, wenn man zurücksteigt unter Anführungszeichen, aber man könnte sagen, du bist gescheiter geworden vielleicht oder hast du die Finger vielleicht auch nicht verbrennt?
Ja, klar, weißt du, wenn du sagst, okay, was heißt, es geht sich nicht aus? Es geht sich nicht aus, heißt Konkurs.
Mhm.
Weil du einfach die Rate nicht mehr da zahlst, gell? Mhm. Und das Risiko, also es hätte alles passen müssen, gell? Und dadurch, dass wir jetzt auch keine Erfahrung haben in der Gastronomie, war mir das Risiko noch einmal zu groß. Aber auch das Finanzielle und dann müsstest du auch in die Besicherung gehen mit dem Betrieb,
ja.
mit den landwirtschaftlichen Flächen, was dann auch einspielt. Und ein bisschen provokant gesagt, bin ich auch froh, dass es nicht meine Schuld ist, warum es scheitert, sondern es einfach sind externe Einflüsse, die ich nicht beeinflussen kann. Mhm. Also ihr könnt es vielleicht selber bauen, aber da würde ich wahrscheinlich ewig bauen, nicht professionell und hätte dann irgendwann erst eine Einnahmen und wir hätten das schon gern rasch umgesetzt gehabt. Und das ist für mich jetzt eigentlich kein Drucksteigen, weil wir haben es ja noch nicht gemacht, wir haben es noch nicht umgesetzt, wir sind noch nicht runtergegangen. Wir machen es jetzt einfach an die Marktgegebenheiten, an die Situation, an die Zeit angepasst, würde ich sagen.
Wie gehst du mit der Zeit? Woher kriegst du Informationen? Es ist ja alles, es ist ja ein Weg oder es ist eine Entwicklung. Ist das Zufall oder sagst du, ich bilde mich dort und dort fort oder ich schaue mir das an, ich fahre zu anderen Betrieben, die was Ähnliches machen oder so. Wo kommt das her, dein Weg? Wer begleitet deinen Weg sozusagen oder wo kommt die Info her?
Ich werde jetzt ein bisschen die letzte Frage, ein bisschen vorgreifen. Du hast zu mir da jetzt geschrieben, was ist der Plan oder wie schaut der Betrieb in 5 bis 10 Jahren aus? Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Plan gehabt. Also ich arbeite nicht so, oder dass man jetzt also einen Businessplan oder was erstellt oder auf das hinarbeitet. Also bis jetzt habe ich immer so gearbeitet, dass ich geschaut habe, okay, was passt, was entwickelt sich gut, dort könnte man ein bisschen weiterentwickeln, was entwickelt sich nicht so gut, das schrauben wir vielleicht sogar zurück. Und eigentlich schaue ich immer nur 1 bis 2 Jahre voraus.
Ist ein bisschen ein biologisches Wachsen, oder? Kann man das so sagen? Man trat nicht alles auf einmal um, ja. Man geht Schritt für Schritt, man hat eine kleine Sandkiste, da baue ich wieder was und wenn das was wird, dann wird es massiver und das andere wird weniger, kann man so ein bisschen das Bild zeichnen.
Genau. Es ist ja auch ein Mitwachsen mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Entwicklung, man wächst ja da auch rein und man kriegt ja dann irgendwann so ein bisschen ein Gespür, was geht gut, was geht nicht gut. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, man redet jetzt gescheit daher, aber übermorgen fällt dann ein großer Kunde weg. So, dann muss man sich auch wieder umstrukturieren, weil es soll ja dann auch weitergehen, nicht? Und wie man sich dann halt aufstellt, wie man weitermacht, wir sind derzeit sehr, sehr breit aufgestellt. Also wir machen ungefähr 40% vom Umsatz in der Direktvermarktung vom eigenen, ob Hof, Markt und so weiter. Und der Rest, 60%, gehen über den Wiederverkauf. Und dort ist es auch sehr kleinteilig bis auf einen großen Kunden aufgeteilt. Also das heißt, wenn da jetzt wer wegfällt, tut es natürlich immer weh, weil es fällt Umsatz weg, es fällt Absatz weg. Aber wie soll ich sagen, es bringt dich nicht um.
Ja.
Es geht weiter. Du kannst dich wieder anders aufstellen, du kannst es neu strukturieren. Oder sagst, oft ist ja auch so, man kommt bei wer anders. Auf einmal meldet sich wieder wer, ich hätte gern deine Produkte in unserem Laden. Und ich sage, super, jetzt haben wir wieder Kapazität. Weil in diesen Jahren, Corona oder Kriegsausbruch in der Ukraine, diese 3 Jahre waren ja für uns sehr intensiv. Weil der Grundnahrungsmittel sehr stark nachgefragt waren.
Ja, ja.
Und da war zum Beispiel eine Geschichte, da ist ein Mann bei uns vor der Tür gestanden, der hat uns 400 Euro umgehalten und hat gesagt, er will jetzt Produkte, er braucht jetzt Produkte, er muss was haben, er will jetzt einkaufen. Und der Vater war noch halb verschlafen und sagt, er ist aufgestanden und hat gesagt, du, ich will jetzt einmal einen Kaffee trinken. Um 8 Uhr kannst du wieder kommen, dann sperren wir auf und nachher kannst du einkaufen. Und da war halt auch so eine Panik in die Leute. Gell? Das hast du halt echt gespürt. Das hast du auch bei uns gemerkt, da am Hof. Das war so, auch der Absatz hat sich auf einmal verdreifacht, nicht? Und das musst du auch im Kopf einmal zusammenkriegen, aber auch bei der Beschickung, bei der Ware, die musst du auch einmal haben. Und die Mitarbeiter musst du haben. Die, und dann mit dem zusätzlichen Aufwand, dass wir viele Mitarbeiterinnen haben, die daheim Kinder gehabt haben und Homeschooling und so weiter, war dann ein Thema. Also es war schon eine Riesenbelastung. Ich bin froh, dass es halt nicht mehr so ist, dass es wieder ein bisschen kamoter ist, dass es wieder ein bisschen gemächlicher ist. Aber jetzt haben wir halt auch wieder Luft, falls jemand Neues kommt, falls wir wieder Anfragen haben, dass wir den beliefern können. Und da sind wir in Kärnten relativ schnell. Also innerhalb von 1 Woche können wir ein Geschäft beliefern.
Wie spürst du jetzt die Inflationsgeschichte, dass die Leute glauben, sie haben kein Geld mehr für Lebensmittel? Wie sehr spürst du das? Du bist ja in einem Hochpreissegment, du bist Bio. Wie sehr kommt Bio zurzeit unter Druck? Kannst du uns da ein Bild zeichnen?
Ja, also wenn ich so Berichte lese, in Bio Austria und so weiter, dann ist anscheinend Bio am Wachsen. Also der Bio-Absatz steigt, Produzenten kommen dazu, Markt kommt dazu. Und bei mir ist es derzeit so, dass es eigentlich eine Stagnation ist. Weil ich habe schon in den letzten Jahren aufgrund der Lohnabschlüsse, die Getreidepreise sind ja auch gestiegen, also in 1 Jahr fast um 25%, was für einen Bauer natürlich super ist, ist für mich dann wieder ein Kostenfaktor, den ich berücksichtigen muss. Und da ist mir jetzt ein Zitat einmal eingefallen vom Hans-Peter Haselsteiner, der hat ja die Baufirma von seinem Schwiegervater in Spital übernommen und hat es dann zu einem Weltkonzern ausgebaut und der hat einmal in einem Podcast gesagt, also sein Ziel war es immer, ein Betonmischwerk zu haben. Weil wenn ein Betonpreis hoch ist, dann freut er sich, dass er das Betonwerk hat. Wenn er niedrig ist, dann freut er sich, dass er die Baufirma hat und den Beton günstig einkaufen kann. Und bei uns ist das so ähnlich, nicht? Also wir haben eben den Anbau, das Getreide, aber auch die Vermarktung am Hof. Einmal läuft das besser, einmal läuft das besser. Und derzeit sind da die Getreidepreise, würde ich sagen, relativ gut.
Das heißt, der Papa freut sich?
Ich hoffe, ja. Er freut sich, ja. Und in der Vermarktung sind wir jetzt eher auf so stagnierendem Niveau, wobei ich das dann für mich aber auch relativiert habe, weil ich habe gelesen, eine Statistik, in Deutschland ist die Direktvermarktung um 23% zurückgegangen. Und wenn ich diese 23% einrechne, das Minus habe, also vom Markt, und ich aber trotzdem ein gleichbleibendes Niveau habe, geht es mir trotzdem relativ gut. Natürlich, wir merken Inflation, wir merken das bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterinnen, die Steigerungen, aber auch, dass wir jetzt schon in einem preissensiblen Bereich mittlerweile sind. Gell? Also ich, wie ich früher schon gesagt habe, betraut mir jetzt auch mit dem Preis nicht mehr aufzugehen, weil ich merke, wenn wir jetzt steigen, geht einfach der Absatz zurück. Das ist ja die logische Konsequenz. Ja, ja. Weil wenn ich den Preis steige, gleich viel Umsatz habe, dann habe ich weniger verkauft. Bis zu einem gewissen Bereich geht es, kann man das konsolidieren, kann man das auffangen. Aber irgendwo musst du halt auch schauen, okay, wo kriege ich den Absatz her, damit die Mitarbeiter und die Ware und Fixkosten und so weiter zahle, meinen eigenen Lohn. Und da muss man halt irgendwie so einen Mittelweg finden. Gell? Weil unterm Strich ist ja das Brot auch noch ein Grundnahrungsmittel.
Ja.
Natürlich können wir vielleicht ein bisschen mehr verrechnen, weil wir im Biobereich sind, mit Dinkelfüll arbeiten, mit Sauerteig, wird es von Hand, also nicht tiefkühlen. Sind die Kunden, die wir haben, schon bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Aber irgendwann ist das dann auch ausgereizt. Gell? Irgendwann muss dann auch aufpassen.
Wir kommen schon zum Ende ein bisschen. Wenn du und unseren Podcast hören, sehr viele Jugendliche auch oder die vorausdenken, die was Neues vorhaben, wenn du denen einen Rat geben möchtest oder könntest, was würdest du ihnen raten?
Ja, es ist oft sehr schwierig, einen Rat zu geben, weil jeder Betrieb ist ja immer ein bisschen anders. Es ist der Vater noch oder sind die Eltern noch im Betrieb oder sind sie nicht mehr im Betrieb? Ich würde halt so sagen, für mich hat sich auserkristallisiert, weil der Vater auch immer sehr viel in Kreisläufen denkt und arbeitet, hat sich für mich auch ein Kreislauf ergeben, und zwar aus den drei Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Also diese drei Bereiche müssen für mich zusammenpassen, weil ich ohne die Ökologie, also ohne das, dass ich auf die Natur schaue, mit dem Arbeit, mit dem ich arbeite, das ja meine Basis ist, wenn das nicht hinhaut, kann es nicht funktionieren. Das Ökonomische gehört genauso dazu. Also wenn ich nicht gut rechne, wenn ich nicht auf das schaue, wie ich die Produkte verkaufe, wie ich da was reinkriege, eine Wertschöpfung auf den Hof, dann funktioniert das ja auch sehr schwierig. Der dritte große Bereich, ich denke, der wird derzeit noch sehr stark vernachlässigt, ist der soziale Bereich.
An was denkst du da? Das musst du ein bisschen jetzt uns erklären. Denkst du da an dich, an deinen Vater, an deine Mitarbeitenden, an was oder an die Menschen, die deine Kunden sind? An was denkst?
Na, grundsätzlich an die Leute, die da am Betrieb arbeiten und leben. Also an die Kunden denke ich in diesem Schritt nicht so, weil die haben jetzt direkt mit der Produktion von dem Produkt nichts zu tun. Aber es muss mir mit dem Produkt gut gehen, es muss mir mit der Arbeitsweise gut gehen, aber es muss auch dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin mit dem gut gehen. Weil sonst ist er erstens unzufrieden, ist nicht lang da und sieht auch keinen Sinn. Und diese drei Bereiche, also Mikrofur, die Soziale, wird vor allem in der Landwirtschaft derzeit noch nicht stark verfolgt oder man arbeitet halt so weiter, wie es halt dann vorgegeben wird. Und wenn ich mir anschaue, unseren Betrieb, wie der Vater ihn übernommen hat, der hat ja ganz anders ausgeschaut. Also es war ein konventioneller Betrieb mit Ferkelproduktion, Milchproduktion und ein bisschen Ackerfrüchte sind verkauft worden, sehr viel selber produziert worden für die eigenen Lebensmittel. Und das hat sich ja jetzt auch komplett gewandelt. Und der hat es auch an seinem Bereich und seine, wie soll man sagen, an seine Interessen und seine Präferenzen angepasst, und ich probiere das auch in meinem Bereich und versuche das auch mit den Mitarbeitern so umzusetzen. Weil es ist ja auch so, wenn man jetzt einen Mitarbeiter sucht, dann habe ich gemerkt, man sollte nicht immer zu starr auf dem Bild verharren, was man sucht. Also man sollte ein bisschen offen sein, ein bisschen flexibel sein, weil man weiß nicht, wer sich bewirbt, was der für Fähigkeiten hat, was der auch für Zeiten braucht. Und man muss sich da auch ein bisschen anpassen, wo man einfach auch selber lernen muss, okay, passt, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn der nicht genau von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr da ist, sondern der eine fängt früher an, der andere fängt später an. Es gibt schon so Kernzeiten, wo manche da sein müssen, auch für den Verkauf. Aber wo man das dann auch so ein bisschen flexibel gestalten kann, was weiß ich, eine Mitarbeiterin ist nur von Montag bis Donnerstag da. Macht halt dann ihre 20 Stunden. Dass man dann auch sagt, okay, passt, und das passt ihm ja an, der Markt ist derzeit so, es verändert sich das Arbeitsbild, es verändern sich die Arbeitszeiten, und das soll auch kein Problem sein.
Wie wichtig ist dir Freizeit für dich, um abzuschalten, um an Neues zu denken? Mir kommen oft gute Ideen, wenn ich spazieren gehe oder auf der Alm bin oder am Meer sitze. Wie ist das bei dir?
Ja, derzeit ist meine richtige Freizeit sehr eingeschränkt, weil wir haben 4 kleine Kinder zu Hause.
Okay.
Also wir haben es geschafft, 4 Kinder in 4 Jahren, 4 in 4. Und die größte ist jetzt 5, die nächste ist 3 und die Zwillinge sind jetzt gerade 1 geworden. Also wenn ich nicht am Betrieb bin, bin ich daheim. Sehr eingespannt. Also
wo ist daheim? Ist daheim da, wo wir jetzt sitzen?
Oder also wir wohnen jetzt nicht mehr im Betrieb. Wir sind vor ein paar Jahren aus dem Elternhaus ausgezogen, bauen jetzt nicht weit weg ein Haus für uns. Ich bin ganz froh, dass wir ihn früher gebaut haben, weil jetzt bauen wir wirklich 5 Schlafzimmer, also dass jedes Kind ein Schlafzimmer hat und wir ein Elternschlafzimmer. Das ist der große Vorteil für mich jetzt in der Vermarktung. Ich habe fixe Arbeitszeiten. Ich kann mir das einteilen, dass ich in der Früh die Kinder zum Kindergarten bringe. Jetzt zum Mittag hole ich sie nachher. Ich habe ein Wochenende, ich habe einen Sonntag. Ich höre meistens Samstag um 12 Uhr auf. Manchmal bin ich Samstag gar nicht da, in der Erntezeit Samstag ein bisschen länger. Aber sonst da kann ich mir das echt sehr gut einteilen. Also ich habe keine Wetterspitzen, wo ich dann auf den Acker fahren muss. Das ist derzeit echt ein riesengroßer Vorteil, nicht in der Landwirtschaft zu sein, sondern in der Verarbeitung, in der Vermarktung zu sein. Was halt dann der Nachteil ist, es geht das ganze Jahr durch. Also wir haben schon mittlerweile 3 Wochen Betriebsurlaub. Das ist vor allem über die Weihnachtsfeiertage und im Sommer, am Ende von der Saison, also so Anfang September, Ende August, haben wir eine Woche Betriebsurlaub, wo ich dann auch schaue, dass ich nicht da bin. Wo ich dann auch schaue, dass wir alles zusperren, dass wir auch die SB-Hütte vielleicht sich überlassen oder ganz zusperren, weil sonst kommst du auch nicht weg, kommst auch nicht runter. Und mir persönlich, ich brauche gar nicht so viel Freizeit. Also mir reicht schon, wenn ich mit den Zwillingen ein bisschen am Sonntag spiele, weil die brauchen eh nicht jetzt so ständige Konversation. Und gehe ich schon meistens den Arbeitstag vom Montag durch. Und dann weiß ich in der Früh schon, okay, das und das ist zu machen. Und dann geht's mal gut, wenn die Mühle läuft, wenn die Flockenquetschen läuft, wenn noch die Preselmaschine läuft und ich noch im Kreis laufe und schaue, dass das alles zusammenarbeitet und dann meine Arbeit abarbeitet.
Okay. Deine Kraft nimmst du aus der Familie?
Ja, also Kraft oder Energie kriegt man ja meistens aus 2 Bereichen. Erstens, wenn man jemanden liebt und der wird zurückgeliebt und wenn man Erfüllung findet in der Arbeit,
die man tut.
Und das habe ich beides. Und derzeit geht es mir eigentlich sehr gut damit.
Okay. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für euren Betrieb, für eure Geschichte, die ihr sehr gut aufgegleist habt und diese tolle Zusammenarbeit über die Generationen hinweg, über die innovativen Produkte. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für Agrarseins Wissen kompakt, dass du Rede und Antwort gestanden bist und uns mitgenommen hast in eine sehr interessante Geschichte. Danke vielmals. Und bei Ihnen zu Hause sage ich danke fürs Zuhören. Bitte teilen Sie unseren Podcast. Wir haben sehr viele Folgen, die interessant sind. Wir würden uns freuen über viele Hörerinnen und Hörer. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.